Wir sind nicht auf Sendung, haben wir gerade
gemerkt. Jetzt sind wir auf Sendung.
Jetzt sind wir auf Sendung.
Frau Salm hat den roten Knopf vergessen.
Ich habe den roten Knopf vergessen. Ja, meine Damen und Herren, Sie sind in der Freisprechanlage. Wir sind zwei Minuten verspätet. Unser guter Geist hat uns gerade gesagt, der rote Knopf sei nicht gedrückt.
Ja.
Freisprechanlage heute mit dem Thema, jetzt hast du es aber du gesagt.
Also, Gertrud Salm, Martin Reuter, wir machen es kurz. Jürgen Schluckebier kommt aus Kassel, hat er uns schon gerade erzählt.
Genau.
Und, ja, und was bist du sonst noch?
Schwul.
Ach so.
Und Sissi-Fan.
Ja, das ist kurz und bündig.
Ja.
Und jetzt erklären wir erstmal wieder den Titel und dann erklären wir das mit dem Schwulsein. Beziehungsweise mit der Faszination.
Muss man das erklären?
Nein, das war jetzt nur so.
S-C-H-W-U-L.
Ja, erklären ist blöd, aber der Titel, jetzt wir waren schon soweit.
Der Titel lautet, jetzt was das Sabatou gesagt.
Und das ist eine Sequenz aus dem Film Sissi. Genau.
Aus 1 mit 3,
1953 ist, glaube ich, der erste gewesen, ne?
Oder so.
54, ja.
Das war vor meiner Zeit.
Okay, du warst noch nicht geboren.
Nee.
Ich aber schon.
Na,
aber ich habe damals noch nichts davon.
Siehste, hat ja auch nichts genützt.
So, die Szene läuft folgendermaßen. Der Franz Karl, welcher der Mann von der Sophie ist, der auf keinen Fall regieren möchte,
weil die Erzherzogin ist.
Sagt, erstens stellt er sich taub, ist also listig.
Schwerhörig.
Er eigentlich regieren müsste, aber nicht regieren will, stellt er sich schwerhörig und sagt so nach jedem Satz irgendwie so aufs Geratewohl, na bravo.
Na bravo.
Und den hat er das so oft gesagt, dass er die Sophie so genervt hat, dass die Sophie, Sophie auch einmal sagt, na bravo.
Na bravo. Und dann sagt er, jetzt hast du aber du gesagt.
Also meine Damen und Herren, wir sind im Sissi-Film, wie Sie hören.
Nein. Es ist, darf ich noch bemerken zu dieser Sequenz, dass es erstaunlich ist, dass diese Filme einen starken Witz haben. Also
ja,
abnehmend nach hinten. Aber die sind sehr dialogwitzig.
Das ist doch ein gutes Zeichen. Abnehmend nach hinten ist doch gut, oder?
Na gut.
Ja.
So, ich hatte noch zweitens in der Ankündigung dieses Sissi mit 2 S und 1 S geschrieben. Das möchte ich nochmal kurz aufklären. Es ist zwar dem Expertenpublikum bekannt, aber Sissi, wie es in den Filmen angekündigt wird, mit 2 S ist eigentlich falsch.
Mhm.
Das ist den Deutschen einfach nicht zumuten gewesen.
Ein
einfacher, sozusagen einen Namen, den man so schwungvoll aussprechen kann, mit einem S zu schreiben.
Ja.
Und die Originalschreibweise ist mit einem S, zumindest in den Briefen von Franzl.
Mhm. Also das heißt also dann Sisi.
Sisi eigentlich. Sisi. Man müsste Sisi sagen, das kann kein Deutscher sagen.
Nein, nicht wirklich. Also man kann, aber man muss nicht.
So,
sie klingt viel schöner.
Was interessiert uns an der Frau? Also wir hatten uns schon mal kurz am Telefon unterhalten.
Ja.
Realkönigin oder Filmkönigin? Ist das unterscheidbar? Was denkst du?
Ich weiß jetzt gar nicht, was du genau meinst, aber wenn ich Sissi meine, meine ich ja in erster Linie die Filme und in zweiter Linie dann die echte reale Königin im Leben.
Wie meinst du das mit der ersten und zweiten Linie? Also ich meine, die Filme tun ja so, als würden sie sich an die Geschichte anlehnen.
Ja.
Das tun sie in gewisser Weise auch.
Ja.
Aber sie genügen ja auch
gewaltig.
Wenn
es die Filme nicht gegeben hätte, hätte ich nichts erfahren von der Kaiserin Elisabeth.
Also das ist sozusagen dein Initiationserlebnis in die Realität.
Genau.
Der Frau.
Und Romy Schneider ist einfach eine hübsche Frau.
Auch wieder wahr.
Ne? Und der Karl-Heinz Böhm war auch nicht von schlechten Eltern.
Ja, ich habe ja den Verdacht, dass du den eigentlich im Visier hast.
Nee, das stimmt nicht, aber die schmucken Uniformen und also die tollen Ballkleider und so, also das war doch heile Welt.
Der hatte auch schon so eine Lippe, ne?
Der hat ganz schön dicke Lippen, ja, vollmundige Lippen.
Der ist ja sinnlich, sieht er aus, finde ich.
Ist er,
ja. Und schneidig in seiner Uniform.
Also man weiß auch nicht so genau, gelten die Sissi-Filme eigentlich Elisabeth oder dem Kaiser?
Na, schon hauptsächlich Elisabeth. Das ist ja die Hauptfigur. Das andere sind Protagonisten.
Und sie heißt ja sehr merkwürdig. Weiß nicht, ob du das zufällig weißt.
Erzähl.
Sie heißt Elisabeth Amalie Eugenie.
Oh Gott. Ja, das war wohl damals so.
Das war damals so. Ja. Und sie war aus einer Nebenlinie. Das heißt, sie ist ja eine Prinzessin in Bayern und nicht von Bayern.
Das ist ja, das war wohl ein Unterschied. Der König von Bayern.
Ja.
Und die Prinzessin in
Bayern. Oder der Herzog Max in Bayern.
In Bayern, genau.
Das war sozusagen so eine Zweitlinie, ja, die gar nicht so ganz...
Kein so. Königliches Blut.
Doch, doch. Also sie wurden alle Kaiserliche Hoheiten genannt, durchaus, weil sie in der ganzen Adelsfamilie drin waren.
Als sie noch Prinzessin sie war, nicht, war sie Königliche Hoheit.
Ja, das ist... Nee, vorher wurden, wie du aus dem Film weißt, alle... Mitglieder des Hauses von Max in Bayern, auch königliche Hoheiten genannt.
Königliche?
Ja, ja.
Du hast vorhin kaiserliche
gesagt. Sind die geadelt worden, Herr Reuter?
Adelig waren die?
Ja, sie waren adelig, aber sie waren von einer minderen Linie.
Ja, deshalb das meine ich. Und nicht von. Wie konnte denn jetzt der Franzl denn die Sissi heiraten, wenn die minderlinig war?
Weil, wie der Film begründet es so...
Er sollte ja erst ihre Schwester heiraten.
Ja, die ist doch auch minderlinig.
Ja, ja, aber ihre Mutter war ja verwandt mit ihm.
Sie war, die Mutter war die Schwester von der Sophie.
Die Mutter war die Schwester von...
Eine der Schwestern.
Das ist ja fast Inzucht.
Eigentlich ja. Das ist sowieso immer.
Wie das damals so üblich war.
Das war ja, das wäre ja verboten heutzutage.
Das stimmt, heutzutage, doch, ich glaube, es kann nur mit Ausnahmeerlaubnis irgendwie so. Also jedenfalls wäre das nicht mehr so schicklich. Damals war das ganz en vogue und die haben das einfach gemacht. Die haben uns auch nicht gefragt.
Wir hätten es auch. Vorträglich können sie uns ja nicht fragen.
Nee.
So, die Bedeutung dieser Frau, außer, jetzt müssen wir uns entscheiden. Ja. Du erzählst erst von deiner Faszination und dann fragen wir mal nach der Realität oder umgekehrt. Ich meine, es ist ja egal.
Jetzt hast du es ja bei, gesagt.
Jetzt habe ich gesagt. Es ist eigentlich sinnlos, so nach dem Unterschied zu fragen. So postmodern jedenfalls, so gesehen.
Ich habe auch deine Frage nicht verstanden.
Mhm. Also,
das finde ich schön.
Die Sissi ist
das
ja so.
Jetzt gesagt.
Ja.
Die Sissi ist ja eine wunderbare Kaiserin im Film.
Ja.
In echt ist sie eine neurotische Ziege, meines Erachtens, die magersüchtig und kontrollzwängig und sportfanatisch.
Das
und
ist wohl wahr. Aber was ich an ihr fasziniere, und da kann ich gar keinen Unterschied machen zwischen der realen und der Film-Sissi, weil ich finde, wenn man die realen Hintergründe kennt, versteht man vieles im Film und sieht vieles im Film auch anders. Sonst würde man den Film als heile Welt sehen, aber da sind schon viele Anspielungen bei, finde ich. Auf die Neurotik, auf die Magersucht, auf die Andersartigkeit dieser Frau, also die sie so zu was Besonderem werden ließen. Die war ja berühmt in ganz Europa zu ihrer Zeit, wenn ich das richtig gelesen habe oder erfahren habe. Also das war schon ein Phänomen und was mir zum Beispiel gefällt, ist ihre Freiheitsliebe, also dass sie sich als Frau auch emanzipieren wollte und nicht nur die Frau von sein wollte, sondern auch selber als Persönlichkeit wahrgenommen werden wollte, selber Gedichte geschrieben hat, selber über Konventionen nachgedacht hat, über das spanische Hofzeremoniell.
Sie mochte Heine.
Ist es wahr?
Ja, das ist
ja,
wahr.
Ja, das weiß man aus den Tagebuchblättern von Herrn Christomanos, einem Griechischlehrer.
Ah ja.
Der auf Korfu mit ihr gearbeitet
hat. Ja, oder zum Beispiel die Multikulti-Sachen von ihr, also dass sie die vielen verschiedenen Länder bereiste und kulturhungrig war. Mhm. Und das sind doch Sachen, also das kann man ja nicht von jedem seiner Zeit behaupten und das macht sie sympathisch. Natürlich war sie auch neurotisch und magersüchtig, aber sie sah trotzdem, also sie hatte eine Wespentaille.
Im Film?
Ja,
im Moment. Ja, in echt
nein, auch. Nein.
In Gertrud. Echt noch mehr.
Das ist belegt. Ich muss jetzt ein bisschen rascheln hier mit dem Papier.
Ich glaube 50 Zentimeter.
Ich muss mal die Zentimeter, muss ich jetzt mal nachgucken.
Also schon recht heftig mager.
Schönheitskult. Wespentaille, ja, 50.
Siehst du 50? Guck mal, ohne nachzugucken.
Ich guck mal gerade.
Strenge Diäten, enge Korsetts.
Ja.
Wespentaille, ja, 50 Zentimeter.
Und lange, schöne Haare, stundenlang gekämmt.
Haarkult wird hier extra abgehandelt.
Genau, meterlange Haare.
Ich kann übrigens sehr empfehlen, dieses Wikipedia-Stichwort ist wirklich, also was ich so kenne.
Jetzt hör mal auf zu nutzen.
Gut recherchiert.
Was?
Das Wikipedia. Ich habe Wikipedia ausgedruckt, das ist wirklich gut.
Gut, also Wikipedia ist zu empfehlen, sagt Martin.
Die vielen, ja, in diesem Falle.
Also jetzt hast du das aber du gesagt.
Ja, das habe ich schon wieder gesagt, weil es sind sehr viele schöne Bilder da. Die Bilder sind alle sehr unterschiedlich. Da kann man sehen, dass es mit der sozusagen dem Mythos...
Also für die Leute, die mehr auf die Optik stehen, können die nach dieser Radiosendung natürlich auch im Computer nachgucken oder parallel. Klar.
Ja, wir können sie auch beschreiben. Du könntest sie zum Beispiel beschreiben.
Ich kann sie beschreiben. Also Sissi ist eine wunderhübsche Frau auf dem einen Bild.
Ja, auf dem
mit
anderen.
Mit einem noch schöner. Großen, langen, weißen Kleid, Wespentaille und sie guckt so über die Schulter, lasst sie. Schlafzimmerblick so ein bisschen, wie ich finde. Und diese silbernen Sternchen in den Haaren. Wunderhübsch.
Ja.
Ja, ein Hauch. Ja,
ein Hauch von
Erotik. Ja, Ja, auch durchaus, ja. Aber das ist ja weniger meine Sache. Also
direkt gesehen.
Ja.
Ja.
Also eher subtil.
Gut. Wir tasten uns ein wenig weiter entlang der Silhouette dieser Frau.
Ja. Sie aber ist, nur bildlich gesprochen, nur bildlich.
Sie ist also eine Rastlose, sie ist also eine, sie macht Gewaltritte, sie macht Gewaltfußmärsche, ja. Sie entfernt sich so weit wie möglich vom Hof, sie ja. ist praktisch da gar nicht mehr zu haben.
Ja. Sie ist permanent unterwegs, lebt ja. vorwiegend in Italien, in Griechenland
heißt das nicht.
Griechenland,
in Korfu.
Ja, und ich meine, ihre politische Leistung ist ja eigentlich die, dass sie Ungarn wieder ans
KMK-Monarchie.
Das sagt der Film. Hat.
Nee, das sagt auch die Literatur.
Ach ja.
Jo. Das könnt ihr jetzt unter euch ausmachen.
Ja.
Gut. Mit der Politik interessiert dich nicht so.
Nee, und außerdem, wir haben hier, Martin hat hier ein ganz wunderschönes Bild, ja. auch wahrscheinlich aus Wikipedia über, ja. oder von dem Schloss Gödöllő bei Budapest.
Oh ja, das muss wunderschön
ja. gewesen sein. Ja, und da habe ich natürlich gleich gefragt, an welcher Stelle sie den Antrag bekommen hat. Martin konnte es mir nicht erklären, vielleicht nee. Kannst du es jetzt nochmal
gucken. Das ist ja ein Gerücht. Ein
Antrag,
ja
bitte schön.
Also ich bin ja fest der Meinung, ich beziehe mich jetzt wieder auf die Filme von Sissi mit Romy Schneider, und da war in einem Film eine Szene, wo sie da einen Ball hatten in dem Schloss Gödöllő. Und sie dann irgendwie erschöpft war und dann raus musste in den Park, und dann dieser Graf Andraschi mit ihr in den Park gegangen ist.
Julia zu Deutsch.
Und dann haben sie sich auf die Parkbank gesetzt, und dann hat er ihr einen Antrag gemacht. Das ja. hat er ja seine Liebe gestanden, seine heimliche. Und dann hat sie gesagt, dass sie abreisen muss. Also das fand ich ganz dramatisch, tragödienhaft. Ich weiß gar nicht, mir fehlen die Worte. Ihr könnt es wahrscheinlich an meinen Handbewegungen sehen. Das können die Zuhörer natürlich nicht. Ja, das ist doch wie Dallas und Denver. Also das ist doch...
Ja, das ist in der Tat so.
Ne?
Aber das ist, das kommt natürlich daher, dass um diese herrschaftlichen Persönlichkeiten, die auch noch dann für schön ja. erhalten werden,
ja.
Sich immer diese sagenhaften Geschichten ranken. Also zum Beispiel gibt es ja über Ludwig II. Eine ja. analoge Geschichte,
ja.
eine Fantasie-Geschichte von Venus im Pelz, und dass er ein homosexuelles Dramolett auch erzählt wird.
Ein Dramolett?
Ja, man, es ist so unwahrscheinlich, dass es so schön
wieder
schön
ist. Also Ludwig II. War schwul, da bin ich fest von überzeugt.
Und das wird von Gilles Deleuze in einer Ausgabe von Sacher Masoch als Nachwort wird das aufgeklappt, dass da eine heimliche Begegnung zwischen Ludwig II. Als der ja. als Unbekannter auftritt
ja.
mit einem wiederum Unbekannten.
Ja.
Also, naja, das ist jetzt wieder
nach. Was hat das mit Gödöllő zu tun?
Das ist eine Parallelgeschichte, weil ich wollte gerade erzählen, diese Sache, dass es geht das Gerücht, das wird auch übrigens in dem Wikipedia-Artikel erwähnt,
ja.
Dass die letzte Tochter Marie Valerie eine Tochter mit Herrn Andraschi gewesen sei.
Genau. Ah ja.
Und die Sache ist aber so, aufgrund des Gesamtverhaltens von Elisabeth von ja. Österreich,
ja.
so unwahrscheinlich, dass es wieder eine schöne Geschichte ist. Also sie ist so überzogen und überdreht.
Da brauchen wir jetzt erstmal Musik.
Ach so, ja.
Ja, da würde ich aber jetzt das Glockengeläute vorschlagen.
Dann werden wir...
Weil das wäre jetzt angemessen.
Das Glockengeläute?
Okay. Ja, vom Stephansdom.
Zu einem unehelichen Kind.
Ja, Frau Seiben, das waren noch nicht 29 Sekunden, oder doch?
Herr ist doch egal, Reuter, wir haben es gehört.
Jetzt schlägt der Schlucke sich
Ihnen,
auf die Seite.
Das ist auch gut so, wir gründen hier jetzt gleich einen Betriebsrat. Herr Reuter.
Ich hätte jetzt nicht lachen dürfen.
Herr Reuter, das ist so. Und ja, wenn das aufhört, hört es auf.
Genau.
Das Geläut. Ist das so
abrupt? Alles hat ein Ende.
Das ist so.
Lassen wir uns doch dieser Frau mal ein wenig nähern auf anderen Gebieten. Zum
wir
Beispiel
reden jetzt nicht würde mehr über Frau Seim, sondern über Sissi.
Zum Beispiel. Es gibt einen sehr interessanten Band, wie ich hatte den Herrn Christomanos noch erwähnt.
Ja.
Bei Mattes und Seitz sind herausgegeben worden die Tagebuchblätter.
Ja.
Dieses jungen Griechen, der mit ihr eben die Griechisch gelernt hat und etwas von ihr mitbekommen hat.
Ist auch wieder ein netter junger Grieche.
Ja, und jetzt... ist interessant, dass diese Frau ja in ihrer Familie von einer unglaublichen tragödischen Geschichte begleitet war. Also ich lese das mal eben vor, was ja. da alles vorgefallen ist.
Ja.
Das ist wirklich,
bitte
das hat manche,
Sie Ihre Taschen.
Das ist übrigens bei Maurice Barrès, also einem rechtsradikalen Franzosen, der bei dem Genossen Boulanger da sein Handwerk gelernt hat, aber das ist jetzt...
Ein Kompendium an unnützem Wissen.
Nein, das ist überhaupt nicht unnütz, weil das ist eine der Geburtsstunden
des
Faschismus.
Übrigens. Vorwärts.
Auf den Punkt.
Boulanger. Bitte. Also, ihre Schwester, die Herzogin Sophie von Alençon, verbrannte während des Bazar de la Charité in Paris. Übrigens, das müsste die Sophie gewesen sein, die eigentlich Ludwig II. Ja, heiraten sollte.
Genau.
Ja. Und die ist gestorben.
Verbrannt.
Verbrannt sogar.
Eine andere Schwester verlor auf heroische Weise ihr Königreich. Ihr Schwager, Kaiser Maximilian I., wurde am 19. Juni 1867 in Querétaro erschossen.
Mexiko. Übrigens,
ja, kann man sehr gut bei Karl May nachlesen.
Auch ein Seelenverwandter,
der war schon mal in dem Schloss bei Triest Miramar.
Ui. Ja, das ist jetzt wieder was anderes.
Das war nämlich das Schloss von dem Maximilian, der dann in Mexiko umgebracht wurde. Ja,
das war Maximilians Stammschloss sozusagen.
Genau.
Und auch Maximilian liebte Heine. Das war nämlich die Seelenverwandtschaft zwischen...
Ihre Schwägerin, Kaiserin Charlotte, verlor vor Kummer den Verstand, also die Frau von diesem Herrn, der da erschossen wurde.
Ja.
Ihr Lieblingsvetter, König Ludwig II. Von Bayern, das wissen wir, ertrank im Starnberger See am 13. Juni 1886.
Ja.
Just in dem Moment, als auch der Wurzelsepp durchdrehte. Auch bitte hier wieder bei Karl May nachlesen, bitte.
Also ihr wir machen den Schwenker, wir wollen über Sissi reden und dann fängt der mit Karl May an. Wisst ihr eigentlich, dass gestern Abend Grand Prix war?
Ja, das wissen wir.
Gut. Was hat denn das damit zu tun?
Ja, das ist genauso viel. Was hat Karl May damit zu tun?
Na, das kann ich dir mal in einer anderen Sendung erklären.
Okay.
Also er trank im Starnberger See. Ihr Schwager, Graf Ludwig von Trani, nahm sich in Zürich das Leben. Der Erzherzog Giovanni von Toskana verzichtete auf seine Würden und ging im Meer unter. Der Erzherzog Wilhelm stürzte tödlich vom Pferd. Ihre Nichte, die Erzherzogin Mathilde, verbrannte. Der Erzherzog Ladislas, Sohn des Erzherzogs Josef, kam bei einer Jagd ums Leben. Ihr eigener Sohn schließlich, der Kronprinz Rudolf, verübte am 30. Januar 1889 in Meierlingen Selbstmord.
Ist da eigentlich einer des natürlichen Todes gestorben?
Offensichtlich nicht. Sie auch nicht.
Franzl schon.
Ja.
Sophie auch.
So kommen bei dieser Nachfahrin der Wittelsbacher die äußeren Umstände zu der natürlichen Anlage und so weiter. Ja. Also das wollte ich jetzt mal, das ist schon eine ziemlich traurige Geschichte.
Ja.
Und wenn wir gleich das Traurige gleich miterledigen, dann lese ich jetzt nochmal vor, wie sie zu Tode gekommen ist, oder?
Nein, das erzählen wir jetzt. Das erzählen wir jetzt.
Nein, das kannst du nicht nacherzählen. Das ist so verrückt.
Das weißt du doch gar nicht.
Kannst du das erzählen?
Also es war am Genfersee.
Das weiß ich auch.
Auf der Uferpromenade.
Auf der Uferpromenade.
Ja, sie war spazieren.
Aber eigentlich, da war auch irgendwas irregulär.
Sie wollte mit dem Schiff fahren und das fuhr dann erst mittags und deswegen ist sie erst spazieren gegangen. Und an der Uferpromenade kam es dann...
Am 9. September 1898 kam sie an, inkognito.
Ja, Hotel Beau Rivage.
Frau Gräfin von Hohenems. Mhm. Hotel Beau Rivage, ja.
Ja.
Und dann ging sie eben gegen 13.30 Uhr auf dem Weg vom Hotel zum Schiff. Da wollte sie nach Co. Kennt ihr das?
Nein. Nö.
Genf. Caux geschrieben.
Ach so. Mhm.
Nein. Und dann hat dieser Herr Luigi Lucchini sich auf sie zugestürzt und hat eine sehr spitze Pfeile gezückt. Finde ich eigentlich furchtbar. Der Einstich war so klein, dass er zunächst nicht bemerkt und für einen Faustschlag gehalten wurde. Mhm. Kann man sich sowas vorstellen?
Sie lief auch
weiter. Die Kaiserin erhob sich wieder und unterhielt sich mit ihrer Begleiterin, der ungarischen Hofdame Irma Staray, über den Vorfall. Sie ging noch an Bord des Schiffes und brach erst dort zusammen. Bald darauf starb sie im Hotel, in das sie zurückgebracht worden war.
An inneren Blutungen oder wie?
Ja, sicher. Mhm. Also sie hat ja auch nichts gemacht. Also sie ist ja weitergegangen.
Tja, wäre sie mal zum Arzt gegangen.
Da bin ich mal zum Arzt gegangen.
Also ja, mit 10 Euro Praxisgebühr wäre sie vielleicht auch dran gekommen. Sie sehen,
meine Damen und Herren, der Schluckebier ist in einer Klinik tätig. Das
ja.
So, aber das, was ich auch noch verrückt finde, ist dieses Zitat.
Ich bin aber kein Arzt.
Dieses Zitat von Herrn Lucchini. Das ist Wahnsinn. Aber warum, fragte der Untersuchungsrichter, warum haben Sie denn die Kaiserin Elisabeth ermordet? Er sagt, ich konnte den Herzog von Orléans nicht finden, antwortet der Italiener.
Weil sie gerade da war.
Und deshalb habe ich die andere umgebracht in Ermangelung eines Besseren.
Ah ja.
Ist doch logisch, oder?
Das Double zu spielen, wenn man die große Rolle erst sein möchte, heißt zweimal einmal Sven. So.
Das Sie ist haben, wie wenn du an den Kühlschrank gehst, hast Hunger auf Kuchen, aber im Kühlschrank ist nur eine Wurst. Dann ist ja, da halt eine Wurst in Ermangelung des Kuchens.
Ja, das so gut übertragen. Na? Jetzt der Richter sagt, das finde ich auch sehr bemerkenswert, also er hat irgendwas kapiert. Sie haben eine Verzweifelte umgebracht, sagte der Untersuchungsrichter zu Lucchini. Lucchini sagt, ich dachte, eine Glückliche dieser Welt zu töten.
Aha. Das ist aber gemein.
Eine Glückliche dieser Welt zu töten. Tja. Er hätte gerne eine Glückliche getötet.
Ah ja, er wollte eine Glückliche umbringen, damit sie nicht mehr glücklich sein kann. Genau. Jetzt hat er ein Unglück beendet. Das wollte er eigentlich gar nicht.
Im Grunde hätte er dann sozusagen befriedigt sein können, aber das passt ja alles sowieso nicht zueinander.
Ja.
Vielleicht können wir uns mal unterhalten, was da dieses Unglück war.
Das Unglück der Kaiserin Elisabeth.
Ja.
Also ja, du hast ja erzählt, dass alle in der Familie sich umgebracht haben, verbrannt waren und Selbstmord.
Ja gut, da könnte man jetzt eine längere Schicksalsgeschichte, ja, aber genau. Sie wollte ja im engeren Sinne, wollte sie ja mit dem Hof nichts zu tun haben.
Sie wollte mit dem Hof nichts zu tun haben, das Klima in Wien, das spanische Hofzeremoniell, alles tat ihr nicht gut, alles war ungesund für sie und die Konvention und überhaupt und so. Und sie wollte frei sein.
Also Wunsch nach Freiheit. Im Film wird sie ja als Naturkind gezeichnet mit ihrem naturkundlichen Vater.
Papili.
Mit Papili.
Oh Gott, oh Gott. Darf ich mal diesen Dialog noch
jetzt
vortragen?
Jetzt würde ich gerne mal meinen Satz zu Ende sprechen. Also wird sie als Naturkind gezeichnet, das sozusagen mit 15 war sie oder 16 in eine Umgebung gebracht wurde, die 15, überhaupt nicht ihr. Also ich erinnere mich noch an diese nicht genehm war, die Abschiedsszene von ihrem Bambi.
Ja.
Schluchz. Und die Vögel aus der Voliere laus.
Die hinterher wieder da waren, als sie ihren Papeli besucht haben.
Komisch, gell? Das war ein
Regiefehler. Die haben nicht weg wollen.
Übrigens, der Tierpark Schönbrunn ist der erste Tierpark weltweit oder auf europäischem Festland irgendwie. Also jedenfalls einer der ersten Zoos überhaupt. Und der hat sie hier gegründet. Haben wir ihr zu verdanken.
Naja, sagen wir mal so, sie hat in der Serie Nummer 1 hat sie barfuß nach den Tieren gesucht.
Ja, und dann hat sie aber Tiere angeschafft. Da hat sich doch eine von den Hofdamen bei Herzogin Sophie beschwert. Es ist unerträglich, hat sie gesagt.
Diese Tiere?
Und, ja, der Lärm von den Papageien und
der Papagei, ja.
Ja, ja. Und dann hat die Erzherzogin gesagt, wenn die Kaiserin das haben möchte, dann soll sie das haben.
Ja, damit sie bei guter Laune bleibt.
Genau.
Und damit sie ordentlich
damit
viele Kinder
auch keine dummen Gedichte mehr schreibt.
Und Thronfeuer kriegt.
Ja, genau. Sie hat ja schließlich Pflichten.
Ja, und dann hat sie natürlich eine böse, böse Schwiegermutter. Ne?
Genau, ist ja wie im Leben.
Ich habe keine.
Also nicht jeder hat eine böse Schwiegermutter, ich zum Beispiel nicht.
Nee, ich auch nicht. Mhm. Naja. Gut, also sie hatte eine böse Schwiegermutter, das heißt eigentlich eine, die die Hand nicht vom Regieren lassen wollte und auch nicht abtreten wollte.
Ja, genau, das ist wie bei der Lisbeth heutzutage. Da wissen wir ja auch nicht, wann der Charles nun endlich die Krone kriegt oder ob es gleich der Enkel kriegt.
Der Charles hat jetzt gerade die Nase operiert gekriegt.
Der Ach, deswegen braucht er keine Krone mehr.
Nee, der rutscht die Krone runter.
Wovon spreche ich jetzt?
Ich dachte, das ist mit den Ohren. Die Krone hält doch nicht von der Nase, die hält doch über den Ohren.
Hast du auch wieder recht.
Ja.
Könnt ihr mir bitte
Obwohl,
erklären,
das ist alles
wovon ihr gerade
sprecht? Alles.
Wir sprechen gerade über das englische Königshaus.
Ja, mit der Lisbeth und so.
Kennt ihr euch besser aus? Wer ist Lisbeth?
Eine Abkürzung von Elisabeth, der Zweiten.
Lisbeth von Possenhofen.
Nee, nicht Possenhofen. Von, warte mal, die war doch mit dem Hannoveraner verheiratet. Nein, das war ihre Urgroßmutter oder so.
Die Victoria,
meinst du? Victoria, richtig,
die war mit einem Hannoveraner verheiratet.
Die hat nämlich, da gäbe es nämlich auch einen Film, ach Gott, wie hieß der denn noch gleich? Den hat nämlich auch Romy Schneider gespielt.
Vicky von...
Nein, warte mal.
Jetzt ist aber mal gut. Ich glaube, jetzt geht's ja ab. Wir sind immer noch beim Thema, wir sind in der Freisprechanlage und sprechen immer noch über das Thema Sissi.
Genau, wer hätte das
Oder
gedacht?
Auch Elisabeth von Österreich.
Genau. Elisabeth von Österreich. Und wir sind eigentlich gerade an der Charakterstudie. Warum war Sissi so elend, traurig?
So wie der Untersuchungsrichter
so
sagt.
Mit so einem hübschen Mann, der aber immer nur gearbeitet hat. Workaholic könnte man das nennen. Der hat ja nie Zeit für seine Frau gehabt.
Er war offensichtlich nicht so hübsch wie Karl-Heinz Böhm.
Stimmt, über den gibt's auch wenig Bilder, oder?
Nur Doch, wo alt da gibt's war. Jede Menge.
Ja, aber nur mit grauen Haaren.
Er hat immer diesen unglaublichen Backenbart, unter dem man ja gar nicht sehen kann.
Eklig.
Ja, und der möchte Franz man so einen Mann küssen?
Nein,
richtig, auf keinen Fall. Und der Franz Karl, ja, der Vater, der war ja... Der wird also die erste Begegnung zwischen Sophie und ihm ist irgendwie beschrieben worden. Und das muss ein stottriger junger Mann gewesen sein, der immer errötet ist und absolut hässlich war.
Ja.
Also der ist im Film geradezu noch schön dargestellt in seiner prima Trottelrolle, also in seiner stilisierten Trottelrolle, aber die als listiger Mensch natürlich dargestellt.
Jetzt hast du es aber du gesagt.
Naja, eben. Und er muss also, es muss ein ziemlich fürchterlicher Typ gewesen sein, wo natürlich die Sophie als kluge Frau und Staatenlenkerin sich gedacht hat, oh Gott, dieser alte Trottel, dass ich mit dem sozusagen aus Staatsräson zusammengepresst worden bin.
Und da müssen die auch noch Kinder miteinander zeigen. Das auch ist das noch. Ekelhaft.
Ja, aber es ist ja deswegen hat sie auch so viel regiert, weil sie gedacht hat, Arbeit ist die beste Therapie, gehe ich mal arbeiten, dann vergesse ich halt,
was
ich
zu Hause trotzdem immer noch so viele Kinder da hervorgebracht. Also zum Beispiel hat ja Elisabeth, die ja offensichtlich nicht auf dem Sex gestanden hat, hat ja Sophie, Gisela, Rudolf und Marie-Valerie. Das sind ja immerhin vier Stück. Wobei eben die Sophie, also die erste, ist nach 2 Jahren gestorben.
Ja, Kindersterblichkeit war hoch. Da musste man schon mehr zeugen, um hinterher
also man vermutet, dass sie
übrig zu lassen wegen der Thronfolge und so, weil sind ja viele gestorben, haben wir ja gehört.
Also die hat...
auch schon im Kindesalter.
Die war...
Grausam.
Man hat gesagt, sie hat gehustet, aber man vermutet jetzt im Nachhinein, dass sie Typhus eigentlich gehabt hat. Während die Gisela hat von 56 bis 1932 gelebt. Interessant. Rudolf hat sich ja umgebracht, ist klar. Das ist auch wieder so eine Vatergeschichte.
Ja, das ist wie Lindenstraße, Denver und Dallas, alles zusammen. Also da wundert es einen doch nicht, dass das so berühmt geworden ist, oder? Die wussten damals schon, was gut ist.
Und diese Marie-Valerie, also die letzte, 1868 geboren, also relativ spät, die hat bis 1924 gelebt.
Ja.
Das ist eigentlich was ganz ordentliches. Was ich noch nachgelesen habe, das war, fand ich sehr, diese Katharina Schratt, diese Schauspielerin. Da wird behauptet, zumindest im Wikipedia-Artikel, dass die Sissi das selbst initiiert hat.
Was?
Eine Liebschaft mit einer Schauspielerin.
Der Franzl hat...
Dass Franzl sich in die Schauspielerin verliebt.
Dem Franzl wurden...
Dass sie das gemanagt hat.
Ja. Ja. Dem Franzl wurden auch schon vor seiner Ehe eben Damen zugeführt.
Aha.
Amusement.
Ja.
Dame de Damuse oder so, ich weiß nicht mehr ganz genau.
Dame
Damuse. Ja, es gab einen speziellen Ausdruck. Diese Kammerzofen hatten einen speziellen Ausdruck und die waren eben fürs leibliche Wohl.
Leibliche
des oder? Kaisers, des späteren Kaisers zuständig.
Den Begriff muss ich mir merken.
Und als nun die Sisi eigentlich immer weg war, da war das leibliche Wohl natürlich auch nicht mehr so in Not. Und dann wurde ihm auch wieder Damen zugeführt.
Ja.
Und darunter sagt man eine Schauspielerin, mit der er eine zärtliche Verbindung hatte. Ja. Und so,
das 1885, ist der Hintergrund. Angeblich von der Kaiserin arrangiert, ja.
Und warum?
Das ist doch in Ordnung,
wenn damit er sich sein leibliches Wohl...
Nein, sie war ja ständig weg.
Und sie hat gedacht, soll er sich doch mit den Damen damüsieren.
Ja. Genau.
Und wenn dann schon eine, die ihr
auch also wenn gefällt, das so ist, würde ich das sozusagen heute unter die Forderung von ach, Solidarität ist ja...
Wie du ja mir heute, durch dir.
Ne?
Aha.
Ich schau ab und dann kannst du dich amüsieren.
Ich mach, was ich will, darfst du auch machen, was du willst.
Ja.
Ist doch nett. Habe ich übrigens schon gesagt, dass Gertrud Salm auch eine aussprechend schöne Frisur hat. Die hat nämlich auch braunes, langes Haar.
Ja.
Oh, das hättest du jetzt aber nicht sagen müssen.
Das ich habe
keine Sternchen in den Haaren.
Ja, das sieht doch jetzt hier keiner.
Sie hätte sich vorher natürlich dann noch kennen können.
Ich habe das getan, 100 Mal. So, aber jetzt nun... Ach, wie schön.
Ohne ja sein, genau.
Na, meine Herren, Sie sind wieder auf Sendung. Sie sind ja in der Freisprechanlage.
Ja.
Heute geht's um Sissi. Wir sind stehen geblieben beim Unglück der Kaiserin.
Ja, jetzt wollen wir ins Glück wechseln, habe ich jetzt gerade mit dem Jürgen.
Ich hätte ja noch gern was zum Unglück gesagt.
Ja, erzähl mal.
Weil es hat mich doch sehr beeindruckt, was Jürgen Schlückeberg gerade gesagt hat, dass eben Sissi doch eine sehr bewundernswerte Frau war. Das wollen wir jetzt nicht wiederholen.
Ich verstehe das nicht, warum. Man macht einer Frau ein Kompliment und sie ist außer sich, aber nicht im guten Sinne.
Ja, sie duckt sich, duck back in the alley, nennt
das. Okay, aber du möchtest was sagen.
Ich wollte jetzt nicht, dass ihr auf meine Kosten hier euch amüsiert.
Also
auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Die Lady Di, ne? Ja. Die oder die.
Ja.
Alle diese Figuren, die sozusagen ein gebrochenes Verhältnis zum Leben haben, um nicht zu sagen narzisstisch gestürzt sind oder wie immer es will, also auf jeden Fall tragisch konzipiert sind, werden hoch verehrt.
Ja, tragische Figuren, ja.
Ja.
Im praktischen Leben sind sie sehr lästig, aber idealisiert werden sie.
Sie können Kindergärten eröffnen.
Sie werden idealisiert.
Und das ist aber gemein.
Doch, das stimmt. Lady Di war sehr vorzüglich mit
Öffnungen von Kindergärten. Ach, du meinst so Bänder durchschneiden und sowas, Eröffnungsfeiern machen.
Nein, die adligen Damen, die sind karitativ tätig, sie repräsentieren, sie haben eine bestimmte Funktion. Das ist übrigens was
sie müssen gut aussehen.
Elisabeth auch, ja. Also sie müssen ihren Mann flankieren im sozialen Bereich.
Aber warum werden die zu Ikonen nächst der Heiligkeit? Warum werden diese Personen?
Ja, da kann man natürlich drüber spekulieren. Also meine Theorie unter anderem ist, dass sich die Menschen an dem Unglück vergleichen und sagen, der geht's noch schlechter wie mir oder als mir. Und sagen, ja, siehst du, da kannst du noch so reich und noch so schön sein und trotzdem kannst du auch unglücklich werden oder sein.
Ja, und
dich kann das Unglück treffen. Du bist da nicht vor geschützt. Kein Reichtum dieser Welt, keine Schönheit,
doch überhaupt
kein
Adel kann dich davor schützen. Bei diesen Adelsfilmen ist doch immer das Motto, dass diese Menschen, die so hoch oben stehen, so besonders unglücklich sind.
Ja.
Ne, das ist doch zumindest, ich weiß nicht, ob das jetzt real so ist, aber im Film ist das doch immer der Plot, dass der Adlige besonders darunter leidet, dass er so einsam ist.
Ja, da oben wird die Luft dünn,
das
klar.
Das wird ja in der Sissi schon im ersten Teil.
Macht einsam.
Nicht? Wo, ach, wäre das nicht schön, wenn du nicht regieren müsstest.
Genau, so. Und dann hat sie auch, also da gab es ja auch eine Szene mit der Erzherzogin, als feststand, dass Sissi sehr schwer krank ist und ihr
Teil zwei.
Liebster sie nicht küssen darf. Und dann hat er gesagt, und von wegen keine Kinder kriegen und so, dass seine Mutter ihm gleich gesagt hat, er soll sich schon mal nach einer anderen umgucken, wegen der Thronfolge und so. Ist auch heute noch ein Thema Erbschaften und so, also machen sich ja auch viele Leute Gedanken drüber.
Ja.
Und da war die Thronfolge nicht gesichert, und dann hat sie gesagt, guck dich schon mal nach einer anderen um. Und dann hat er gesagt, nein, und wenn es dem lieben Herrgott gefällt, dass er mir das Liebste nimmt auf dieser Welt, ich werde nie eine andere Frau. Und dann hat seine Mutter, die Erzherzogin Sophie, wieder geantwortet, jetzt hast du gesprochen wie ein braver Bürgersmann.
Genau, ja, ich erinnere mich.
Ja. Ja. Das ist doch tragisch, das ist doch, oh Gott, das zerreißt einen doch förmlich das Herz. Und dann lässt, also das ist doch zeitlos.
Das aber das bringt mich darauf, dass es eigentlich ein Medieneffekt ist. Das heißt, der Film hat als erster diese unglaubliche, schreckliche Kluft zwischen Adel und Bürgertum vorzüglich bei uns in den 50er Jahren nochmal wieder aufgenommen.
Ja.
Als wir sozusagen versuchten, eine politikfreie Zone zu werden nach den Nazis. Ja.
Ja.
Deshalb ja die ganzen vielen Heimatfilme.
Ja, und Adel hat sich geeignet. Also Heimat und Schlösser und schöne Kleider.
Böcke.
Ja, die hatten
Böcke
nicht so,
und Auerhähne.
Die hatten nicht so braune, so Kreuze und so Binden rum. Und sie
Das wurde übrigens in der Trapp-Familie direkt thematisiert, ne? Übrigens, witzigerweise.
Politik.
In der Trapp-Familie. Kennst du diesen Film?
Ja.
Das ist auch, da wandert Herr Baron Trapp nach
Amerika
wegen der Braunsoße.
Genau.
In Österreich. Ja. Da wurde es mal direkt thematisiert.
Habe ich erzählt, dass ich mal in Wien essen war, böhmisch essen war, und da gab es böhmische Knödel, aber da gab es nicht genügend Soße dazu. Und dann haben wir den Kellner gebeten, uns noch Soße zu bringen. Und da Kellner kam an den Tisch und dann habe ich so gefragt, ob wir noch Soße bekommen können. Und dann guckte er uns ganz entsetzt an und meinte, Soße! So, als wenn das ein Verbrechen an der Menschlichkeit wäre, zu Knödeln Soße zu verlangen. Er hat sie uns gebracht, aber nur unter großem Protest und das ganze Lokal war aufgeschreckt, weil wir Soße haben wollten.
Und du meinst, dass es wegen der braunen Soße war?
Ja, das war auch braune Soße.
Liebe Hörer, ich bitte um Verzeihung, ich konnte diese Soße nicht so schnell aussteuern.
Ja, Schuckebier hat die Soße.
Es ist eine Freisprechanlage hier.
Ja, Freibrüllanlage inzwischen, ja, gut.
Entschuldigung,
ich
war zu laut, ich verstehe. Entschuldigung.
Wir waren eigentlich daran, dass in den 50er Jahren der Adel und die Funktion des Adels
die Frage, warum
eine neue, Moment, darf ich aussprechen, Herr Reuter?
Na, kommt drauf an, was du sagst.
Dass der Adel sozusagen eine neue Funktion eingenommen hat, nämlich die Überdeckung der braunen Soße, die drunter lag. Und so eine wunderbare Welt entstand im Adel, die ja weit weg war. Ich meine, in Österreich gab gab es den Adel damals nicht. Die haben richtig Verbot gehabt. Ja. Die waren rausgeschmissen. Es gab die Republik. Aha. Die gibt es immer noch.
Ja.
Aber es wurde so eine Scheinwelt, so eine wunderbare Scheinwelt des Reichtums. Und der,
Doch. Nein, Einspruch. Nein, der im Heimatunterhaltungsfilm vorgetragene, überspitzte, die überspitzte Differenz zwischen dem Adel und dem Bürgertum war ja, hat ja sozusagen die Adligen, die ja in der Funktion schon gar nicht mehr waren, nochmal hochgegeilt.
Das meinte ich, ja.
Ach, das meinst
du? Also ihr seid euch im Prinzip einig.
Im Prinzip sind wir uns einig.
Ja, ist doch wunderbar.
Ich habe das seit 20 Jahren
nicht kapiert. ja.
Das ist ein Phänomen mit diesen beiden. Deswegen macht es unheimlich Spaß, diese Sendung mit Ihnen zu verbringen. Es geht immer noch zum Thema Sisi, meine Damen und Herren. Wer es später eingeschaltet hat, wird es vielleicht bemerken. Ja. Aber ich sage es nochmal für die es noch nicht gemerkt haben. Es geht um das Thema Sisi, Elisabeth, Kaiserin von Österreich.
So, und jetzt kommen wir aber endlich dazu, zu fragen oder die Frage zu beantworten. Was ist an dieser Frau, also sofern wir in allen ihren Aspekten von ihr sprechen, für Schwule daran interessant? Und
also auf jeden Fall nicht die Unterwäsche.
Ja, also ach so, ja, das müssen wir dazu sagen. Also ich habe heute gegoogelt und habe eine neue Sparte im Shop in Schönbrunn ausfindig, die Dessous der Kaiserin. Und da gibt es auch zwei Abbildungen von einem Hemdchen und einer Culotte. Das ist auch schon was Sensationelles. Das ist nämlich eine Nachthose. Die war hatte für sich bis dahin gar nicht üblich. Und Seidenstrümpfe.
Ist die aus Baumwolle? Die Nachthose.
Die waren entweder aus, kommt drauf an, Seide oder und oder.
Und oder.
Ah, ja. Also sowas hat meine Oma, Uroma auch gehabt.
Liebestöter nennt man das heute.
Zu Länge. Und das ist durch einen Ankauf. Das ist sehr interessant. Ein Kauf der Klauder-Sammlung vom Schloss Schönbrunn.
Also das interessiert mich jetzt jedenfalls nicht.
Ach ja, warum?
Also wir wollten jetzt der Kaiserin nicht an die Wäsche gehen.
Genau.
Gehen wir doch mal lieber an die Garderobe.
Ja, also wunderhübsche Kleider. Und also mit dieser Wespentaille und dann die Ausladenden, wie nennt man das, was unterhalb der Taille war?
Ja, das sind so 5 bis 10 Röcke, glaube ich. Ne?
Ja, also alles, was da so weit ab vom Körper steht, das also oberhalb der Taille ist ja
das
alles
hauteng. Das findest du sexy, oder?
Na, sexy ist vielleicht der falsche Begriff, aber attraktiv.
Mhm. Traumhaft.
Ja. Mhm. Also es ist wie bei Lady Di oder Prinzessin oder, ja, Prinzessin.
Überhaupt quasi, Prinzessin, ne?
Ja. Also die sind ja hübsch anzugucken und so. Ich meine, aber Sisi mit der, also die Mode damals war schon schön. Ich meine, ich möchte nicht damals gelebt haben und auf gar keinen Fall als Frau mit dem Schnüren und so. Das muss ja auch schlimm gewesen sein.
Westenteil ja auf 50, wie wäre denn das bei dir?
Also ich habe noch nicht nachgemessen. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich bin scheinschwanger.
Das kommt auf keinen Fall.
Aber ich trinke Wasser.
Ja. Das bringt doch nichts. Also du wirst doch jemals auf 50 Zentimeter
schon. Nein, aber mit so einem Kleid die Treppe runterschreiten. Also so eine lange Showtreppe, lange breite Treppe. Und mit so einem Kleid dann die Treppe runter. Schreiten. Also das ist irgendwie, wenn ich Frau geworden wäre, ich betone, ich bin keine Frau, ich möchte auch keine Frau sein, aber wenn ich Frau geworden wäre.
Warum möchtest du keine Frau sein?
Ich bin froh, dass ich ein Mann bin. Ich bin zufrieden damit.
Mhm. Herr Reuter möchte gerne eine Frau sein.
Ja, also sagen wir mal, dann hätte ich ja einen Tipp für dich. Also wenn du gerne eine Frau sein möchtest, mit einer solchen Robe, mit 50 cm Westenteile und einem solchen Kleid, eine riesengroße, breite, lange Treppe herunterstolzieren, schreiten und unten empfangen werden von dem Liebsten. Mhm. Also einfach dieses Bild, dass das Volk unten wartet und der Liebste unten wartet und ich von oben herab, beziehungsweise dann du von oben herab in die Menge schreitest, das hat was Göttliches.
Also
das
ist was. Gut, also ich meine, ich könnte mir schon vorstellen. Ne?
Gertrud weiß, was ich meine.
Nein, aber ich bin ein empathisches... Ich bin ein empathisches Wesen, ich kann das nachempfinden.
Du fühlst mit,
ja. Ich fühle mit.
Aber, darf ich nochmal nachträglich korrigieren?
Ja.
Mit 15 wäre ich gerne ein Mädchen gewesen, weil ich wusste, dass mir dann die Männer hinterherlaufen würden.
Ah ja,
und sonst eigentlich nicht. Dass
die Männer hinterherlaufen.
Ja, das war ja immer lästig, dass man den Frauen hinterherlaufen musste.
Ah ja.
Fand ich. Also
irgendwie
unökonomisch. Und
unökonomisch, den Frauen hinterherzulaufen, dann lieber Männer hinter sich herlaufen lassen.
Entschuldigung, ich habe mich
nicht... Ich verstehe das eher alles nicht. Also Frauen vor Männern und Männer hinter Frauen.
Ja, wieso? Wer hinter wem her ist, das weißt du doch auch. Das ist doch gut, jetzt egal,
darf ich jetzt nochmal aufs Thema
ja.
sprechen
ja.
kommen?
Elisabeth von Österreich.
Also, was ist denn, also es sind die Kleider, es ist die Bewegung, es sind die Fashion Husaren.
Husaren? Ja, welche Husaren? Die Uniformen von den Männern. Die haben ja alle Uniformen an.
Also zum Beispiel die Ungarischen sind ja besonders sexy.
Die Ungarischen, ja. Und dann hatten sie doch diese, ich weiß nicht, wie heißen diese, genau diese Jäckchen.
Drüberhängen.
Die so halb über einer Schulter hingen.
Oh, das ist natürlich, fand ich auch. Das ist auch,
oder? Und dann vorne diese goldenen Applikationen. Ne, und so. Und die hautengen Hosen. Also das waren ja dann keine Strumpfhosen mehr. Das war ja mit dem Bonaparte, der hatte ja Strumpfhosen an.
Da hatten wir jetzt zum Beispiel mit dem Ludwig II. Sind wir jetzt wieder am Ball. Weil er hatte seine Schwolleger, hießen die.
Die Strumpfhosen.
Die Schwolleger. Nein, die Schwolleger, das war eine Reitertruppe.
Ja.
Die hatte weiße, eng anliegende Hosen.
Ja, ja, das, und ist, das empfing, ist sexy dann.
Die empfing,
je nachdem,
er,
was für Beine man hat.
Empfing er hier und dort.
Ja.
Und da hat man auch eben, hat gesagt, das ist ja vielleicht eine sexuelle Verirrung, hat man damals gesagt.
Hat man gesagt, ach so. Ja, der liebe Gott hat einen bunten Tiergarten.
Das war sicher eine, und aber eine gute.
Also, ja gut, was als mal modern war. Ne? Früher hatten die Leute Tischdecken mit bunten Punkten drauf und 20 oder 30 Jahre später ziehen die Frauen sowas als Minikleid an und finden es ganz toll. Das kann ja alles passieren.
Die Geschichte ist eine merkwürdige Abfolge von
Ereignissen. Wir sind jetzt ich war neulich in Hamburg und da, da sind wir im Bus gefahren und mein Freund sagte zu mir, guck mal, das Mädel, was hier steht, das hat ein buntes Kleid an, so eine Tischdecke hatte meine Mutter früher. Und dann habe ich gesagt, ah, ist ja interessant. Das Mädchen drehte sich rum und meinte, hey, das können Sie doch nicht sagen. Und ich sage, wieso? Ja, ich habe Ohren. Und ich sagte, ja, ich habe auch Ohren. Ja, aber das können Sie doch nicht sagen. Und dann habe ich gesagt, doch, aber das stimmt. Vor 30 Jahren waren solche Stoffe modern. Ja. Und unter anderem auch als Tischdecken.
Ja.
Ja, das geht doch nicht.
Wieso geht das nicht?
Habe ich Sie auch gefragt. Auch jedenfalls hat sie uns in eine Diskussion verwickelt, die äußerst unangenehm war. Aber eigentlich auch witzig. Also deswegen erzähle ich es ja auch, weil es eine witzige Begebenheit war. Eben wie modische Verirrungen zustande kommen.
Also wir haben hier die Männer in den Strumpfhosen und wir vergessen nicht die Stiefel. Ich meine, die Attraktion...
Schneidig waren die, ne? Wenn sie so die Hacken zusammengeschlagen haben, so beim Salutieren.
Herr Andrasch vor allen Dingen.
Der konnte das richtig
gut. Oh, der hat so gemacht. So ganz knackig, ganz kurz.
Ach, und wichtig ist auch, wenn die Frauen in Ohnmacht fallen. Als sie das erste Mal schwanger war. Und beim Ball dann, die haben doch den Walzer getanzt und dann ist sie doch
richtig,
in Ohnmacht gefallen und man dachte, Empfang, oh Gott, was hat sie?
Beim Empfang der ungarischen Gesellschaft.
Delegation, genau. Und dann hat sie doch getanzt mit dem Andrasch noch.
Ja,
und dann hat dem Andrasch sozusagen Damenwahl und hat dann gesagt, gehen Sie zum Andrasch und sagen, dass ich mit ihm tanzen will.
Ja, unter Brüskierung von Sophie.
Von Sophie, die dann sagte, dass sie das nicht mitmachen will, sinngemäß. Und dann ist sie gefragt worden, wie sie das dem Kaiser sagen soll. Und dann hat die Erzherzogin Sophie geantwortet, das ist mir egal, auf Deutsch oder auf Ungarisch.
Ja, also ich hatte zwar angekündigt, dass wir ganze Szenen nachspielen, aber das ist schon eine ganz gute...
Ja, kommt dem nahe.
Nee, weil
wir sind ja auch ein Hörspiel.
Also ich muss, ja, wir sind eigentlich ein Hörspiel. Ich muss nochmal die eine Szene, darf ich vielleicht noch...
ganz kurz.
...anbringen, weil das ist ein Tableau, das ist so wunderbar. Ich beschreibe nochmal die Szene.
Ja.
Weil es geht wieder mal um den komischen
Andrasch.
Sondern
Kaiser.
Um das Bankett.
Ja.
Da sitzen links Nene.
Ja.
Bevor noch klar ist, dass Elisabeth geheiratet werden soll.
Ja.
Da sitzt die vorgesehene Braut.
Die Nene, die denkt, dass sie die Braut ist.
Die Helene in Bayern.
Ja.
Dann kommt der Franz Josef.
Ja.
Also der zukünftige Bräutigam. Dann kommt Ludovica, die Mutter von Nene und Sissi.
Elisabeth, genau.
Dann kommt der Franz Karl, also dieser angeblich Taube.
Ja.
Dann kommt die Königin von Preußen. So, und diese Szene geht, also um nochmal die Genialität dieses Trivialfilms nochmal zu sagen.
Ja.
Also, schaut, das sagt der Franz Karl, sagt zu Ludovica, schaut, dass der Franz nicht da ist. Ich hab ihn so gern. Und die Ludovica sagt, ich werd's ihm sagen.
Mhm.
Und er tut wieder so taub und sagt, wie bitte, wa? Und die Ludovica, ich werd's ihm sagen. Und er, im Morgen hat er's, oh je, oh je. Und die, jetzt schwenkt die Kamera auf die nächste Nachbarin, das ist die Königin von Preußen.
Ja.
Was ist geschehen? Und da sagt er, oh, der Marx hat sie im Magen. Ja. Und da sagt sie, ach, ich leide auch so darunter. Und er, wie bitte, wa? Ich sage, ich leide auch so darunter.
Hey, Reuter,
nicht so laut.
Ja, sonst ist er munter, bravo, na bravo.
Na bravo, da schließt sich der Kreis. Ja, ja, so war's.
Also diese Szene.
Ich sag ja, das Triviale das ist, so ist eine, genial umgesetzt.
Das ist so, das ist aber auch so seriell. Sie, du siehst immer, es neigt sich dann einer zum anderen und der Dialog wird sofort gesetzt.
Stille Post.
Und er besteht aus lauter Missverständnissen.
Richtig.
Und daraus macht sich der Spaß. Also das
ist, Hollywood hätte es nicht besser hingekriegt.
Nee, wahrhaftig nicht. Und es war der Herr Marischka, glaube ich, ne? Der
ja, Ernst Marischka. Mhm.
Was ist das eigentlich für einer? Weißt du das
zufällig? Ein Regisseur?
Ja. Das ist so einer aus der...
Ach, bestimmt auch schon.
Ungarischen Park-Situation.
Also Marischka oder Marischka, hört sich sie ungarisch an.
Hört sich ungarisch an, ne? Aber hat in Österreich und in Wien die Filme gedreht, und in Deutschland die Filme gedreht. Also für den deutschsprachigen Markt, also nicht für die Ungarn.
Na, nicht. So, das war jetzt ein grausamer Ablenkungsmanöver. Frau Salm, wie sieht's aus? Wir haben noch 9 Minuten. Schaffen wir noch einen kleinen Walzer?
Also oder? Einen kleinen Walzer schaffen wir noch.
Ja, und dann reden wir noch ein bisschen zum Schluss.
Gut, meine Herren, macht den Frühling gebracht. So, die Herrschaften.
Nee, sag einmal, Gertrud, kennst du diesen? Das ist doch von den, zum Beispiel von den Comedian Harmon ist auch mit Text gesungen worden. Das steht hier auf der CD mit Alt-Wiener Tanzweisen.
Das steht weißt du hier das? Als Liebesleid und ja, das ist genau. Der Kuss. Dein Kuss hat mir den Frühling gebracht.
Ja, aber das ist das Vertönte.
Denk an dich bei Tag und bei Nacht. Denk an dich. An dich immer zu. All mein Sehnen bist nur du.
Gut, wir sind insofern beim
ist
Thema.
Ist es nicht wunderschön?
Trotzdem hätte ich gerne von dir gewusst, ob du weißt, ob das tatsächlich ob die Überschrift stimmt.
Nein.
Dass es sich um eine Alt-Wiener Tanzweise handeln soll, was
wir
auf der CD draufsteht.
Wir haben beide schon unisono gesagt.
Nein. Sie hat was anderes gespielt.
Nein, das war das. Liebesleid.
Ist doch jetzt egal, das wollen die Zuhörer gar nicht wissen.
Wir wollen jetzt weitergehen im Thema.
Schlucki, sei nicht so.
Doch, der Schlucki hat ganz recht.
Zicken-Alarm. Nein.
Also ihr habt ja jetzt kollektiv...
Martin wollte jetzt von mir noch wissen, was über das Liebesleben dieser Frau. Aber woher soll ich wissen, was die für ein Liebesleben hatte? Ich habe nur eben gerade die Bilder von ihren Unterhosen gesehen. Da habe ich gedacht, kein Wunder, mit diesen Unterhosen kann das auch nichts werden.
Ja.
Also es ist auch ganz einfach, wenn man sehr dünn ist, dann hat man auch keine große Lust mehr am Liebesleben.
Das wird eine Qual gewesen sein. Und wie viele Kinder hat sie geboren?
4.
4 Kinder durch diesen engen Kanal. Das muss ja eine Qual gewesen sein.
Ja.
Ich meine, rein ist nicht so schwer wie raus, aber... Wenn man weiß, wie sie rauskommen.
Schluckebier. Wir sind hier
ein Jugendsender, aber eine Freisprechanlage. Also zurück zu den ernsthaften Themen des Lebens.
Zum Beispiel.
Fällt mir jetzt gerade keins ein.
Ja.
Also interessant finde ich schon, dass sich eine Frau so systematisch ihren Pflichten entzieht und es entziehen kann.
Ja.
Und das finde ich sehr erstaunlich. Ich glaube, es gibt, ich weiß nicht, ob es in der Geschichte überhaupt so eine Königin, Kaiserin, Prinzessin oder sonst was gab.
Man könnte vielleicht sagen, dass im späten 19. Jahrhundert diese Rollen sowieso in der Auflösung begriffen waren. Also dass der Adel war gewissermaßen der Großadel war ein bisschen arbeitslos geworden.
Ja, die haben mal Kindergärten eingeweiht, wie du das vorhin genannt
hast. Nein,
das war später.
Nein. Die haben Karate, genau wie heute, wie Lady...
Es gab noch keine Kindergärten. Ich bitte dich, es gab Kinderheime.
Gertrud, du musst dir dann den Film nochmal angucken. Es gibt eine Szene...
Das war ein Kinderheim. Das waren kleine Kinder in einem Kinderheim.
Es gibt eine Szene, wo Sissi karitative Tätigkeiten verrichtet, wie sie es immer gemacht haben. Die adligen Damen, die hatten sonst nichts zu tun. Die hatten
Damen, das war ja das Damenprogramm, das stimmt schon, aber die Regenten haben regiert.
Ja, genau. Und deshalb ist das ja genauso wie heute. Also wenn die Kindergärtnerin zur Königin wird und dann wiederum Kindergärten einweiht, das ist doch ein Recyclingprozess, ist doch völlig okay.
Ja, sie ist ja noch nicht mal Königin geworden.
Ja.
Aber sie war Prinzessin der Herzen. Königin der Herzen. Ist auch egal.
Ja.
Jedenfalls waren sie alle irgendwie unglücklich verliebt. Ist auch ein schwules Thema.
Die unglückliche Liebe.
Sich fast jeder Schwule. Ja, mehr oder weniger finden wir uns da wieder. Wir sind auch oft unglücklich verliebt. Vielleicht nicht unbedingt gerade zur Zeit, aber jeder Schwule kennt es, mal unglücklich verliebt zu sein, weil man ja...
Das unterscheidet die Schwulen von den anderen?
Nein, nicht unbedingt unterscheidet, aber die Schwulen erleben diesen Prozess intensiver.
Weil minderheitlicher, oder wie?
Nee, weil... wann merkt man, dass man schwul ist, wenn man in einen Mann verliebt ist?
Ja.
Ja? Und das ist eben diese unglückliche Liebe, weil man sie ja erstmal nicht leben kann.
Moment, also das
vor dem Coming Out.
Also diesen Nebel gibt es immer noch, ja. Also der ist ja immer noch sehr stark.
Jeder schwule Mann hat irgendwann sein Coming Out und vor diesem Coming Out steht erstmal die unglückliche, unglückliche Verliebtsein.
Also ihr seid nach wie vor, es gibt schon eine Dramatik dieses abweichenden Verhaltens, ja, wenn man Soziologe wäre, würde man das so nennen.
Gott, oh Gott, das geht mir jetzt zu tief, ja. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Also ich verstehe deine Worte nur zum Teil.
Ja, das sagst du jetzt so.
Ja, nein, das meine ich auch jetzt so.
Nein, du, was du ja mitteilst, ist ja, dass die Dramatik anscheinend eine höhere...
Du wirst ja als heterosexuell geboren sozusagen, da wirst du automatisch hin erzogen, du kriegst deine Hosen an und dein Röckchen an und alle denken, hoffentlich geht's gut.
Ne?
Und irgendwann merkst du, das geht doch, das ist nicht so.
Richtig, die Erwartungen sind ja erstmal andere an dich. Genau wie bei Sissi waren ja auch die Erwartungen, dass sie einmal einen netten Mann heiratet und Kaiserin wird.
Hat sie Thronfolger, der bringt sie ja nach oben und so weiter.
Ja, lauter solche Dinge.
Alles klappt
und bei,
nicht.
Und bei uns heutzutage, also ich rede jetzt mal von den jungen Männern, die irgendwann merken, dass sie schwul sind, ist ja auch erstmal die Erwartung der Eltern und die Hoffnung, na, der wird eine nette Frau kennenlernen,
ein normales
heiraten,
Leben,
ein normales, in Anführungszeichen, Leben, was ist schon normal.
So Jürgen, jetzt haben wir wirklich die Coming-out-Limit erreicht, weil wir gleich nämlich mit dem Zeiger auf die 7 vorrücken.
Kommen wir gleich out der Radiosendung.
Sie haben gehört, heute wieder ganz royalistisch die Freisprechanlage im freien Radio. Am Montagmorgen können Sie dies nochmal hören und nun machen wir nochmal ein bisschen Musik. Aha, es geht nicht.
Ja, also, so ist es.